Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Doppelfolge über existenzielles Leid. In der ersten Folge haben wir ja versucht zu verstehen, was passiert, wenn das seelische Fundament eines Menschen wegbricht. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Vielleicht den schwierigsten Schritt. Wie sprechen wir über den Wunsch zu sterben? Was steckt denn hinter solchen Sätzen wie »Ich kann nicht mehr« oder »Das hat alles keinen Sinn mehr«? Ist ein Todeswunsch immer ein Ruf nach dem Ende? Oder manchmal ein Schrei nach einer anderen Form des Lebens? Robert Milbrath und ich sind weiter im Gespräch mit Dr. Christoph Gabel und Ingrid Maart. Und sollten Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, dann raten wir Ihnen, diese zuallererst anzuhören. Ja, wir blicken jetzt mal tief in die Praxis der Palliativbegleitung und wir sprechen darüber, warum palliative Sedierung keine Lösung für seelischen Schmerz ist, wie man mit Todeswünschen umgehen sollte, und wir diskutieren auch die hochaktuelle Debatte um den assistierten Suizid. Folgen Sie mir jetzt in den zweiten Teil des Gespräches mit Dr. Christoph Gabel und Ingrid Maart.
Christoph, ich wollte nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Ihr habt ja, oder das vorhin so beschrieben, dass im Gespräch können sich neue Gedankenketten bilden. Und das Thema Sinn mag da vielleicht ein Aspekt sein, dass sich irgendwie eine neue Perspektive, vielleicht auch neuer Sinn auftut. Aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Aspekt, oder vielleicht ist es auch nicht unbedingt immer gleich der Aspekt, um den es geht.
Die Sinnlosigkeit und unter Umständen auch die Zwecklosigkeit schildern die Menschen in diesen Situationen. Und es ist wichtig aber, dass man auch dahinter schaut, wofür steht dieses Wort Sinn und Zwecklosigkeit. Und da hat Alfred Lengle mit seinem Existenzanalysemodell schon eine Hilfe geboten. Und die Menschen sagen zum Beispiel auch, wenn man nachfragt, sie können in dieser Welt so wie sie ist, nicht sein. Diese Realität passt nicht für sie. Es kann sein, dass sie sagen, ich mag das Leben so nicht, wie es ist. Es hat keinen Lebenswert, wie das jetzt ist. Ich habe keine Freude an diesem Leben. Ich finde es nur belastend und schwer. Oder ich fühle mich nicht gesehen. Ich darf so nicht sein, wie ich will, wie ich es für mich als erfreulich erlebe und positiv erlebe. Ich darf nicht sein als die Person, die ich bin. Ich habe durch das, was da alles passiert ist, was ich an Rolle verloren habe, was ich das Gefühl habe, ich habe Würde verloren oder das Würdegefühl verloren oder meine Identität zerbricht in verschiedene Teile. Ich bin einsam. Ich habe das Selbstwertgefühl verloren. Das sind so drei verschiedene Hintergründe, was hinter dem Sinn, Gedanken, hinter der Aussage, ich habe den Sinn verloren, stehen kann. Und natürlich, der Sinn selber ist eine vierte Dimension, die Alfred Lengle anspricht. Und das ist die Verbindung in die Zukunft, das Gefühl, im Leben für etwas gut zu sein. Und das typische, ich bin im Leben für nichts gut, ist eine Ausprägung dieser Sinnkomponente.
Das macht jetzt nochmal, finde ich, sehr deutlich. Es geht also nicht nur darum, in diesen Gesprächen eben über den Sinn zu sprechen, sondern wirklich offen zu sein und auch hinzuhören, worüber sprechen die Menschen und welcher Verlust vielleicht oder eben welches Selbstbild oder was ist gerade sozusagen dieses Wertvolle, was da zerstört wird. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen und das sozusagen leitet uns vielleicht ganz gut weiter, nämlich dieses So will ich nicht mehr leben, so kann ich nicht mehr leben. Das ist ja eine typische Aussage, die wir oft im Zusammenhang hören, wenn es um das Thema Sterbewünsche geht. Kann man sagen, immer dann, wenn existenzielles Leid auftritt, treten auch Sterbewünsche auf oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Also im Rahmen vom existenziellen Leid ist meine Erkenntnis, dass es das existenzielle Leid der Überbegriff ist und alle erleiden dann eine existenzielle Not, sind in einer massiven Notlage, aber erst wenn das Gefühl der Sinnlosigkeit und vorliegender Hoffnungslosigkeit dazukommt, dann entsteht die Verzweiflung, und Frankl spricht vom existenziellen Vakuum, und man kann sich sehr gut vorstellen, ein Mensch, der Gefühl hat, er ist im Vakuum, er bekommt keine Luft, er hängt über den Abgrund, er will nur noch raus und braucht eine Lösung, eine Exit-Strategie, wie er rauskommt, und das kann ein Sterbewunsch sein, das kann auch ein Weg sein in ein Suchtverhalten, wenn jetzt nicht gerade eine zum Tode führende Erkrankung zugrunde liegt, sondern eine andere Lebensphase, die in diese Verzweiflung führt.
Jetzt sprichst du von Sterbewünschen. Ich kenne jetzt eher den Begriff Todeswünsche. Ist das jetzt dasselbe? Nennt ihr es nur anders?
Ja, das ist zum Teil eine deutschland-österreichische unterschiedliche Semantik. In Deutschland hat sich der Ausdruck Todeswunsch durchgesetzt und wird sehr tiefgehend beforscht. Im Englischen heißt es Wish to Die. Und wir haben auch eben diesen Sterbewunsch in unserem Sprachgebrauch. Und ich habe mir lange überlegt, was passt für mich besser. Natürlich sagen die Menschen, und da passt der Todeswunsch, ich möchte jetzt tot sein, weil ich halte es nicht mehr aus. Aber eigentlich, für mich gehört das Sterben zum Leben dazu. Und in den Sterbewünschen zeigt sich dann etwas ganz Typisches des Lebens, nämlich die Ambivalenz. Die Ambivalenz zwischen dem, ich möchte jetzt tot sein, und dem im gleichen Augenblick fast geäußerten Wunsch, noch den 60. Hochzeitstag zu erleben in so und so vielen Jahren. Oder wie ich es bei einer jungen Frau erlebt habe, die mit einer fortgeschrittenen Hirntumorerkrankung mir bei ihr zu Hause erzählt hat, ich will, die Töchter waren im Volksschulalter, ich will meine Töchter 18 Jahre alt werden sehen, ich will mit meinem Mann die goldene Hochzeit feiern. Und im nächsten Augenblick bringt sie die beiden Koffer für die beiden Töchter her, in dem alles drinnen ist, was sie mitnehmen sollen, wenn die Mama schon tot ist. Also das war eine sehr eindrucksvolle Situation, wie diese Frau damit umgegangen ist, zu wissen, ich sterbe bald und trotzdem, eigentlich ist mein Wunsch, weiterzuleben.
Und dass das eigentlich was ist, was ganz natürlich vorkommen kann, und von außen wird man sagen, das ist doch jetzt unlogisch, aber das ist es eigentlich nicht. Es hat beides in diesem Moment des Leids.
Ich glaube, das hat es beides im ganzen Leben. Diese Ambivalenz. Stimmt. Und deswegen gefällt mir der Ausdruck Sterbewunsch besser als der Todeswunsch.
Was aber dem Sterbewunsch oder dem Todeswunsch, egal wie wir es bezeichnen, gemein ist, ist ja, ja, im Moment der Wunsch vom Ende der Existenz, oder? Aufgrund, ja, dieses Leids.
Ja. In der letzten Zeit wird ja viel über den assistierten Suizid diskutiert, also sprich um diese Form. Oder muss man zunächst einmal den Sterbewunsch breiter verstehen?
Also es gibt in vielen Untersuchungen ganz verschiedene Schattierungen von Sterbe- oder Todeswünschen. Und das eine ist, ich möchte, dass jetzt bald einmal ein Ende herschaut. Ich habe genug, ich bin diese ganze Krankheit, ich mag nicht mehr. Oder ich tue etwas dafür. Ich verzichte auf irgendwelche therapeutischen Ansätze. Zum Beispiel, denn bei der nächsten Lungenentzündung will ich kein Antibiotikum mehr. Oder ich versuche wirklich, das Sterben zu beschleunigen durch beispielsweise einen freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit oder durch eine suizidale Handlung. Nebenbei gibt es auch doch immer wieder die Frage, gibt es doch noch eine Möglichkeit, und dann kommt der Ruf nach einer palliativen Sedierungstherapie, aber die, finde ich, ist wesentlich zu unterscheiden von einem Sterbewunsch oder einem assistierten Suizid. Das ist ganz etwas anderes und das braucht, wie der Ausdruck palliative Sedierungstherapie schon heißt, eine Indikation für einen therapeutischen Ansatz.
Magst du für Zuhörer, die jetzt mit diesem Begriff noch gar nichts zu tun hatten, mal kurz erklären, was eine palliative Sedierung ist? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Das ist ein therapeutisches Vorgehen, deshalb eine Indikation braucht, und das ist üblicherweise bei einer therapeutisch nicht mehr anders behandelbaren Situation wie heftigste Schmerzen, starke Übelkeit, Halluzinationen, also meist körperliche Symptome, die nicht anderweitig behandelbar sind. Das ist eine palliative Sedierungstherapie, die in seltenen Fällen dann angewandt wird und sehr hilfreich ist und auch wichtig ist.
Aber wie muss ich es mir vorstellen? Der Mensch wird sediert, bekommt also nichts mehr mit. Hat das irgendeine Veränderung beim Sterben zur Folge? Also verstirbt er dann schneller oder ist er einfach nur nicht Herr seiner Sinne mehr, weil er bewusstlos ist? So stelle ich es mir jetzt vor als Laie. Oder beschleunigt das vielleicht?
Es gibt unterschiedliche Formen von palliative Sedierungstherapie. Ah, also okay. Ich beharre immer auf dem Wort der Sedierungstherapie, weil es ein therapeutisches Vorgehen ist. Ja. Es gibt zwar prinzipiell, oberflächlich gesagt, zwei verschiedene Formen. Das eine ist eine kurzzeitige palliative Sedierungstherapie, zum Beispiel über 24 oder 48 Stunden, damit der Mensch mal zur Ruhe kommt. Man spricht da von der intermittierenden Sedierung. Mhm. Oder es gibt dann eine kontinuierliche Sedierung, die angelegt ist, auch bis zum Lebensende zu dauern, mhm, und eigentlich nur für die letzten Lebenstage gedacht ist.
Weil in der Phase ja auch, wenn ich das so ergänze zum Verständnis, eigentlich ja auch auf die Gabe von Flüssigkeit und von Ernährung verzichtet wird, oder?
Wenn es für die letzten Lebenstage, mhm, gedacht ist, ja. Mhm. Wenn die Sedierung unter Umständen einmal einen gewissen Zeitraum auch früher notwendig ist, ist die Entscheidung, Flüssigkeit oder Ernährung zu geben, getrennt von dem zu machen, ob ich sediere oder nicht. Mhm. Mhm. Also die Entscheidung zur Sedierung ist eines, die Entscheidung zur Ernährung und zur Flüssigkeit, mhm, ist eine andere. Mhm. Und Indikation, mhm, ist, eine leidvolle Situation zu lindern, ja, und nicht das Leben zu beenden. Und wenn ich theoretisch, wenn ich jemanden längere Zeit sediere und ich ernähre ihn nicht und gebe ihm keine Flüssigkeit, dann wird er an der Ernährung und am Flüssigkeitsmangel versterben, und das ist keine palliative Sedierungstherapie.
Die palliative Sedierungstherapie, wie du sagst, ist eigentlich so Ultimo Ratio, das ist so das letzte Mittel der Wahl, das man hat bei einem Menschen, der wirklich schon sehr, sehr weit fortgeschritten erkrankt ist, wo man dieses körperliche Leid nicht mehr auf irgendeine andere Art und Weise so weit lindern kann, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen diesen Menschen eigentlich im Erleben dieses Leidens quasi sedieren. Die spannende Frage, die sich hier stellt, und da wird ja immer viel diskutiert auch, also denke wahrscheinlich in allen Palliativteams: Wie ist jetzt das mit dem psychischen Leid oder mit dem existenziellen Leiden? Da tun sich ja die Fachleute quer durch die Landschaft unterschiedlich leicht oder unterschiedlich schwer.
Ganz oft auf den Stationen ist das existenzielle Leid Auslöser, nach Sedierung zu rufen, weil es für wen auch immer nicht mehr auszuhalten ist. Es kann auch sein, dass es für das Betreuungsteam nicht auszuhalten ist oder für die Angehörigen oder möglicherweise auch für die Patientinnen und Patienten selbst. Allerdings, Medikamente helfen bei existenziellem Leiden nicht. Es hilft eigentlich nur die Begleitung von anderen Menschen. Und wenn jemand tief sediert ist, ist es schwierig, den Menschen so zu begleiten, dass er aufgefangen wird.
Vielleicht nur eine Anmerkung. Ich bin mir nicht so sicher, wie Menschen, die existenziell leiden, das erleben, wenn sie eben sediert sind, sich und nicht mehr zeigen können, wo sie stehen. Wenn sie nicht mehr, also im Gespräch merkt man ja dann noch, wie geht es diesen Menschen, aber wenn der so tief sediert ist, dass er auch kein Zeichen mehr geben kann, wie es ihm geht, und vielleicht, möglicherweise, was ich vermute, weil das Leiden weiterhin besteht, weil ich kann das ja nicht einfach nur, indem ich das Bewusstsein nach außen hin komplett versuche auszuschalten. Ich glaube nicht unbedingt, dass dieses Leiden weg ist. Der kann sich nur nicht mehr bemerkbar machen, und ich kann ihn eigentlich als Begleiter, Begleiterin auch nicht mehr erreichen und unterstützen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Menschen auch tatsächlich was Gutes tun oder ob es nur darum geht, dass es uns Helfenden oder Angehörigen besser geht, weil wir glauben, der leidet jetzt nicht mehr. Das würde ich nur mal so in Frage stellen wollen.
Das ist genau der Punkt. Wir wissen nicht, wie es den Menschen geht, und es gibt ja genügend Berichte auch aus der Anästhesie, dass während Operationen auf der Intensivstation unter scheinbarer tiefer Sedierung, also wenn die Menschen tief schlafen und ganz friedlich erscheinen, dann wachen sie auf und erzählen Geschichten, die man fast nicht glauben kann. Ein Bekannter von mir hat erzählt, er hat das Gefühl gehabt, einige Zeit einfach zu ertrinken unter der Sedierung. Und diese Unsicherheit, ob es den Menschen unter Sedierungstherapie wirklich gut geht, lässt mich einfach sagen, Sedieren ist ein wichtiges Instrument, das die Palliative Care zur Verfügung hat, aber bitte nur für ganz ausgewählte Menschen und wirklich nur in Situationen, wo wir uns nicht mehr anders zu helfen wissen.
Also ich finde es einen ganz wertvollen Hinweis, weil ich glaube, viele gehen davon aus, naja, Bewusstsein weg, und damit hat sich die Geschichte. Aber wir wissen es nicht und wir sind auch nicht dabei, und von daher kann es eben durchaus sein, dass dem nicht der Fall ist. Und dann braucht es aber ja doch Alternativen, und ich habe euch so verstanden, wenn der Mensch nicht sediert ist, da habe ich die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und noch zu gucken. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass in eurer Tätigkeit ihr vielleicht auch an diesen Punkt gekommen seid, wo ihr sagt, da sind jetzt Menschen, die haben einen beständigen Wunsch, weil sie sagen, es geht für sie nicht mehr. Und dann kann ich es auch nicht wegwischen oder vielleicht schönreden. Was macht ihr dann? Also wenn ihr merkt, beständig immer wieder kommt der tiefe Wunsch, mein Leben soll jetzt hier zu Ende sein. Und ich glaube, damit sind auch Angehörige und auch Helferteams konfrontiert. Und die Frage ist immer, und jetzt, was machen wir jetzt?
Meine Aufgabe ist, dem Menschen zur Seite zu stehen und zu hören, was er sagt oder was sie sagt. Und auf das muss ich reagieren und das muss ich wertschätzen.
Ich habe es auch schon öfter erlebt, dass ich so in solche Situationen gekommen bin, wo ich dann auch wirklich dabei gesessen bin und mir gedacht habe, ja, ich habe jetzt null und gar nichts mehr in der Hand. Und ich spüre das, ich nehme das wahr und ich kann es auch nicht schönreden, ich kann auch gar nichts anbieten. Ich kann auch nur sagen, ja, es ist schrecklich, was Sie gerade erleben. Und es ist so. Ich kann nichts anderes anbieten. Und indem ich das anerkenne und indem ich das auch ausspreche und da sitzen bleibe und das auch zeige, passiert oft etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich dass eine Augenhöhe entsteht, dass ich mich auf Augenhöhe dieses Menschen, den ich da begleite, begebe. Weil immer als Begleiter, Begleiterin bin ich entweder gesünder, jünger, besser, in einem besseren körperlichen Zustand. Ich bin jedenfalls immer in einer überlegenen Situation, auch wenn ich von mir aus auf Augenhöhe sitze, aber ich kann mich nie auf die gleiche Ebene begeben, weil ich halt eben vielleicht nicht krank bin. Und wenn ich aber meine Hilflosigkeit und meine Ohnmacht eingestehe und sage, ja, ich habe auch nichts mehr und das auch tatsächlich zeige und da bleibe und nicht die bin, die immer auf alles eine Antwort hat, dann bringt mich das auf eine Ebene, wo etwas Neues passieren kann und das passiert auch dann. Es kann vielleicht ein Moment oder ein längerer Moment Stille auch eintreten, muss ich auch aushalten lernen und ich bleibe dann einfach sitzen und halte das aus und merke, hey, ist nicht kein gutes Gefühl, es ist nicht angenehm und so geht es diesem Menschen vielleicht die ganze Zeit und ich fühle jetzt ein bisschen mit und ich kann nachvollziehen, ja, da gibt es jetzt keine Antwort drauf, da kann ich nichts anbieten.
Jetzt mag es aber vielleicht Menschen geben, also wo ihr vielleicht auch feststellt, ihr seid gut im Gespräch und trotzdem ist dieser Wunsch oder vielleicht die Not einen Ausweg. Eben, du hast vorher, glaube ich, das Stichwort Exit-Strategie gesagt im Zusammenhang mit den Todeswünschen oder Sterbewünschen, wo der Wunsch also nach diesem Ich will aus diesem Leben raus so vehement und so drängend ist, dass der Mensch eben den Schritt weitergeht und wirklich auch konkret überlegt, Sterbehilfe, sprich hier bei uns in Deutschland den assistierten Suizid oder Suizidhilfe sozusagen zu suchen. Da würde mich tatsächlich ein bisschen eure Erfahrung interessieren, weil diese Situationen, die habt ihr sicher auch schon erlebt.
Ich erzähle vielleicht dieses Beispiel, als ich im mobilen Palliativteam gearbeitet habe und in Österreich gibt es das Sterbeverfügungsgesetz, das das ermöglicht, also Beihilfe auch zu leisten im Umgang mit dem assistierten Suizid. Und das ist seit Januar 2022 in Kraft. Und so ungefähr 3 Monate, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, hatten wir eine Patientin, die wir begleitet haben in unserem Team, wo wir wussten, sie hat eine Sterbeverfügung erstellt. Und das hat natürlich bei uns allen dann auch so zu dem konkreten Ansätzen an das Thema geführt, wo wir dann gedacht haben, okay, bis jetzt konnten wir immer sagen, tut uns leid, das gibt's bei uns nicht, diese Möglichkeit haben wir nicht in Österreich. Es war einfach, uns da rauszunehmen, ne? Und wir hatten diese Möglichkeit, war nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben unsere eigene Not dann auch gespürt und gemerkt, im Reden miteinander, was macht das mit uns? Und da hatte jeder und jede halt auch eine Haltung oder noch keine Haltung. Und wir haben halt darüber diskutiert, für und wider, schwarz und weiß. Und unsere ärztliche Leitung hat dann gefunden, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, um eine Haltung entwickeln zu können und auch eine Haltung der Organisation. Und das dient uns allen, als unseren Mitarbeiterinnen in dieser Organisation, als Anhaltspunkt, woran ich mich orientieren kann, wie ich auch argumentieren kann. Und meine persönliche, private Meinung kann eine andere sein. Aber in der Funktion, in der ich tätig bin, in dieser Organisation, muss ich natürlich diese Haltung der Organisation mit berücksichtigen. Es geht nicht anders. Und so haben wir einen Workshop gemacht, wo wir uns wirklich intensiv mit dem Ganzen auseinandergesetzt haben. Und das hat in uns allen bewirkt, dass wir also auch Standpunkte entwickelt haben für uns persönlich, aber auch bei dieser gemeinsamen Haltung der Organisation gut mitgehen konnten. Und das war auch, wir begleiten, aber wir sind nicht dabei, wenn jemand dann das todbringende Medikament einnimmt oder das todbringende Präparat, wie wir sagen. Und dann war diese Situation eben mit dieser Patientin und wir haben sie weiterhin besucht, wir haben das auch angesprochen, sie hat auch darüber gesprochen, aber für sie war klar, das ist so. Und wir haben gesagt, wenn es Situationen geben sollte, wo sie das vielleicht irgendwann mal nimmt und es kommt zu Komplikationen, da kann sie uns anrufen. Wir haben eine Rufbereitschaftsnummer und wir sind erreichbar. Und das hat für sie ganz wichtig zu wissen, sie muss dann nicht die Rettung anrufen, wenn was sein sollte. Und sie eh nicht, aber ihre Angehörigen, die dann eben auch wirklich allein gelassen waren mit der Situation. Ich finde, das ist auch ein Aspekt, den man wirklich gut anschauen muss. Das ist ein Riesenthema für mich jedenfalls. Und so war es dann wirklich gut, dass wir einfach diese Vorbereitungen hatten. Und als das dann tatsächlich stattgefunden hat, hat uns am nächsten Tag eben ihr Sohn angerufen und gesagt, so, das hat es stattgefunden. Die Frau so und so ist nicht mehr am Leben. Und wir haben das in unserem Team dann bei der Patientinnenbesprechung in der Früh kundgetan. Alle haben es irgendwie anerkannt und am Ende der Besprechung haben wir nochmal gesagt, okay, wie geht's euch jetzt? Und da haben wir gemerkt, okay, das sind dann ziemlich viele Emotionen dann auch losgegangen bei uns allen. Und wir haben dann auch einfach eine Supervision für dieselbe Woche noch anberaumt, wo wir einfach wirklich dann nochmal das Thema gut angehen konnten. Wie geht es uns damit?
Wir haben jetzt gerade über die Angehörigen gesprochen, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und da würde ich gerne noch näher drauf eingehen. Jetzt würde mich aber, Christoph, deine Sicht auf die Dinge noch interessieren, weil du eben Arzt bist. Das heißt, du könntest Beihilfe leisten. Vielleicht magst du noch mal drauf eingehen, wie da deine Haltung ist, weil ich gehe davon aus, dass du eine ganz klare Haltung hast, was du tun würdest, was du nicht tun würdest.
Ja, sehr spannend sind die letzten 10 Jahre. Da hat sich meine Haltung wesentlich verändert. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, assistierte Suizid, das darf in unserer Gesellschaft nicht stattfinden. Das führt zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen. Das darf nicht passieren. Jetzt haben wir das Gesetz seit 2022. Mhm. Die von uns begleiteten Menschen haben die Möglichkeit dazu, es durchzuführen. Mhm. Und entsprechend dem, dass bei uns in der Hospiz- und Palliativarbeit der Mensch immer im Mittelpunkt steht, seine Bedürfnisse immer im Mittelpunkt stehen, müssen wir natürlich die Menschen in diesen Bedürfnissen auch begleiten. Mhm. Aber es darf jeder seine eigene Haltung haben in dieser Begleitung. Und bei mir hat sich es insofern verändert, dass ich mir, zuerst habe ich die gesellschaftlichen Veränderungen gesehen, die daraus resultieren und darauf fußt ein Teil meiner Abwehr. Aber in der Zwischenzeit sehe ich die Lebensqualität der Menschen im Mittelpunkt. Mhm. Und die Lebensqualität der Menschen beruht in meiner Arbeit auf verschiedenen Dingen. Einerseits von Anfang an, seit dem ersten Treffen dieses Menschen, auf einer kontinuierlichen Beziehung, wo ich ihm immer zur Seite oder ihr immer zur Seite stehen kann, immer da sein kann, für alle Sorgen, alle Nöte, alles kann besprochen werden. Und somit muss es auch möglich sein, dass man über einen Sterbewunsch spricht, über einen Todeswunsch. Mhm. Oh, und es steht mir nicht zu, das zu bewerten in keinster Weise. Das ist der Weg dieses Menschen und auch das müssen wir miteinander besprechen können. Und so können wir als Team gewährleisten, dass wir immer dabei bleiben und dass die Beziehung nicht abbricht. Eine Verschlechterung der Lebensqualität besteht sicher im Beziehungsbruch mit einem betreuenden Team, ohne Zweifel. Was man auch weiß, ist, dass die Lebensqualität der Menschen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung dadurch gefördert wird, dass sie unter Umständen die Möglichkeit haben, einen assistierten Suizid durchzuführen. Und allein das Wissen um diese Möglichkeit, diese Exit-Strategie, gibt schon so viel Aufschwung und Lebensqualität, dass sie es dann unter Umständen auch gar nicht durchführen oder doch, das ist dann dahingestellt. Aber ich bin dafür da, zu ermöglichen, dass diese Lebensqualität besteht. Also mein Ziel ist Lebensqualität.
Aber du würdest keinen Zugang legen?
Ich würde nicht assistieren. Das ist momentan also definitiv meine Grenze. Ich weiß nicht, wo ich in 10 Jahren bin, in meiner Entwicklung, das will ich nicht sagen. Ja. Ich weiß von Kolleginnen, die sich in diese Richtung weiterentwickelt haben, weil sie einfach die Notwendigkeiten sehen. Und das darf aufgrund, wie wir alle sind, jeder unterschiedliche Haltung haben. Und das müssen wir auch gegenseitig wertschätzen. Das ist, finde ich, von großer Bedeutung.
Das ist wahrscheinlich in der Diskussion um die Suizidhilfe wahrscheinlich so, gerade was jetzt die Palliativversorgung angeht, eines der Streitthemen. Also welchen Part in dem Ganzen soll zukünftig eigentlich Palliativversorgung übernehmen? Grenzt man sich ab mit Verweis auf sozusagen das eigene Angebot und das, wofür man im Grunde steht, ein Leben bis zuletzt, eine Würde, eine Lebensqualität bis zuletzt, ohne zu beschleunigen, ohne letztlich ein Leben hinauszuzögern, oder ob man eben, und so verstehe ich dich so ein bisschen, sagt, die Beziehung zum Patienten und dass der Patient mit uns offen spricht und dass wir im Kontakt bleiben, ist eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, um diese Arbeit überhaupt leisten zu können. Muss ich aber, finde ich, auch nicht unbedingt widersprechen.
Das widerspricht sich in keinster Weise.
Also faktisch muss jede Organisation für sich klären, welche Haltung haben wir. Und jeder Mensch muss persönlich für sich auch nochmal klären, welche Haltung habe ich. Und dann muss ich gucken, wie ich es übereinbringe. Und ich bin bei dir, das mag in 5 Jahren schon wieder ganz anders sein.
Ein Thema, eben, Steffi, du hattest es vorhin gerade auch nochmal erwähnt, ist aber sicher das Erleben der Angehörigen. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, aus eurer Erfahrung, wenn Menschen eben einen assistierten Suizid begehen oder auch wenn das Thema letztlich aufkommt, wie erlebt ihr die Angehörigen dabei? Ihr hattet in der letzten Podcast-Folge ja auch erwähnt, Leid ist ansteckend. Also das bringt so ein bisschen auch die Frage mit sich mit, ist eigentlich existenzielles Leiden nur eine Sache der Patienten oder ist das bei den Angehörigen auch da? Und was macht es, wenn dieser Wunsch so konkret im Raum steht?
So viele Menschen gibt unterschiedliche Haltungen der Angehörigen. Häufig ist es natürlich so, dass sie verstehen können, ja, ich verstehe, der will sein Leiden beendet haben und wir unterstützen das, wenn nicht gerne, aber doch. Und andere sagen wieder, das kann ich nicht unterstützen, da werde ich nicht dabei sein, ich kann es nicht ertragen. Das sind ganz unterschiedliche Haltungen der Angehörigen und auch im endgültigen Leben unterschiedliche. Manche sagen, es war total friedlich und gut so und andere sind tief betroffen und traurig. Da gibt es alles und das ist ja wieder Aufgabe von Palliative Care, hier die Angehörigen abzuholen. Vor dem Ereignis und auch danach. Und danach auch dabei zu bleiben und sie zu betreuen in ihrer möglicherweise Trauer oder psychischen Belastung.
Ja, ich glaube, Angehörige oder An- und Zugehörige, also auch Menschen, die sind nicht immer nur die Familie, die da begleitet, sind auch manchmal Freunde oder jemand aus dem nahen Umfeld. Wenn die niemanden haben, mit dem sie sich darüber austauschen können, mit dem sie auch darüber reden können, bleiben die mit dem zurück, was sie erlebt haben. Und das kann manchmal wirklich auch sehr traumatisch sein. Also vor allem, wenn es zu Komplikationen kommt, dann so und so. Aber auch vorher schon, angenommen, sie müssen eine Infusionslösung zubereiten. Sie machen das alleine und wissen gar nicht, wie sie das machen sollen. Allein das zu wissen und auf sich allein angewiesen zu sein, das ist eine riesige Aufgabe und Verantwortung auch. Also Menschen da wirklich dann allein damit zu lassen, was da alles passiert ist oder was sie alles erlebt haben, na, ich finde das schon fast fahrlässig, weil die bleiben ja wirklich zurück mit den unterschiedlichsten Erlebnissen oder schlechten Gewissen oder dem Gefühl, etwas getan zu haben, wo sie eigentlich gar nicht zustimmen wollten, aber sie haben es halt gemacht, weil sonst keiner getan hat. Oder da gibt es ja die unterschiedlichsten Motive, warum man begleitet oder dabei bleibt.
Und das erscheint mir ein wichtiger Punkt, weil, weiß ich, wie bei euch in Österreich die Diskussion geführt wird oder die gesellschaftliche Debatte, hier geht sehr viel um die Autonomie, um die Selbstbestimmung, um dieses Recht, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Aber mir fällt auf, wir sprechen relativ wenig darüber, was das eigentlich mit den nahen, Nahestehenden, mit den Angehörigen macht. Und wahrscheinlich letztlich auch ein Stück weit mit uns als Gesellschaft.
Etwas ganz Nahes, was es schon verändert hat, möchte ich noch ins Gespräch bringen. Das finde ich sehr wichtig. Es hat das Thema des Sterbe- oder Todeswunsches gesellschaftsfähig gemacht. Die Menschen trauen sich endlich, über das Unerhörte zu sprechen. Und sie finden Gehör. Und das hat in der Gesellschaft deutlich verändert. Also früher hat man über einen Sterbewunsch, haben sich die meisten gar nicht sprechen traut. Und jetzt trauen sie sich, das am wenigsten anzusprechen. Also das ist eine deutliche Veränderung, eine sehr positive Veränderung, muss man sagen. Und was ich dazu auch noch sagen will, und dazu gibt es genügend Untersuchungen auch und Empfehlungen der Deutschen Palliativgesellschaft, man soll Sterbewünsche ansprechen. Und man soll die Menschen auch fragen, ob sie Sterbewünsche haben. Und damit wird, wie ich gesagt habe, das Unerhörte hörbar. Die Menschen fühlen sich gehört. Und wenn sie nicht dran gedacht haben, werden sie den Kopf schütteln und fragen, was willst du jetzt mit der Frage? Und wenn sie daran gedacht haben, was sich nicht getraut haben, es anzusprechen, werden sie Gehör finden und sich als Mensch wahrgenommen finden.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das einfach auch mal darzustellen. Ingrid, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, vielleicht nur so eine Anmerkung zur Autonomie. Also wie autonom sind wir überhaupt? Ja? Wie selbstständig sind wir? Also es wird sehr betont, wie unsere Autonomie wird so hochgehalten. Ja, was natürlich auch gut ist so. Aber wie oft entscheiden wir ganz autonom? Ich glaube, die meisten Menschen, die wir kennen, die haben ein soziales Umfeld, die haben andere Menschen, die mit ihnen zusammenleben, die zu ihrer Familie gehören oder Arbeitskollegen sind oder mit denen wir verbunden sind. Und diese Menschen werden natürlich mit einbezogen in Entscheidungen. Also höchst selten wird jemand mal sagen, ich entscheide das jetzt und mir ist vollkommen egal, was das mit den anderen macht. Vielleicht jemand, der wirklich in einer Depression ist und keinen anderen Ausweg hat und den Suizid wählt als einzige Möglichkeit, der schafft es wahrscheinlich nicht mehr, aus seinem Tunnelblick rauszukommen und andere zu bedenken, was macht das jetzt mit meinen Angehörigen, wenn ich das tue. Aber alle anderen Situationen, da beziehen wir unsere Umwelt, unsere Mitmenschen mit ein. Also das würde ich mal sagen, so autonom sind wir selten.
Ja, du sprichst ein Thema an, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich diese überhöhte Autonomie in unserer Gesellschaft, dass jeder autonom ist oder wie im letzten Podcast habe ich schon den Giovanni Maio zitiert, jeder muss der Unternehmer seines Selbst sein und selber über alles Kontrolle haben. Und wir sind aber von Anfang an nicht eigenständig autonom, wir sind nur in der Beziehung, in der Relation autonom. Nur so funktioniert Autonomie und vielleicht führt es auch dazu, dass einer der wirklich häufigsten Ursachen für Sterbewünsche ist, anderen nicht zur Last fallen zu wollen. Und vielleicht führt es dann auch schrittweise dazu, dass wir in der Gesellschaft wieder uns gegenseitig zugestehen können, dass wir voneinander abhängig sind und dass auch wir gerne füreinander sorgen. Oder so wie Giovanni Maio eben über die Verletzlichkeit der Menschen spricht und dass wir gegenseitig die Verletzlichkeit sehen sollen und daraus eine Kultur der Sorge entstehen soll.
Naja, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Christoph, das, was du mit Verletzlichkeit und dem, was wir als Aufgabe auch von Palliative Care ansehen, mit dem umzugehen, dem einen Raum zu geben. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass das, was wir alle im Hospiz- und Palliativbereich erleben und leben und geübt haben jetzt die letzten 40 oder noch länger, mehr Jahre, dass das doch ein Modell wäre, wie wir eine Gesellschaft oder etwas in unsere Gesellschaft bringen können, wo alle Menschen Zugang haben könnten. Also ich denke mal, das ist ein exklusiver Bereich für ganz wenige Menschen, die Zugang haben zu palliativ und hospizlicher Begleitung, zu dieser Haltung, die wir auch haben, die in diesem Umfeld arbeiten, zu dieser Kultur, die wir da auch geschaffen haben. Wieso bringen wir das nicht mehr in die Gesellschaft? Warum bringen wir das nicht mehr in unser alltägliches Leben? Weil ich meine, wir alle sind sterbliche Menschen. Also irgendwie haben wir doch alle Anspruch darauf, oder? Auf eine palliative Haltung und auf eine Kultur des Wohlwollens und Miteinander Seinwollens oder Lebenwollens.
Also ich hoffe, dass es vor allem zu einem führt, das, was wir heute gemacht haben, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir alles ansprechen können, weil es noch nicht heißt, dass es auch passieren muss, sondern dass es erstmal den Raum kriegt, dass man drüber reden. Und deswegen finde ich es eine tolle Sache, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, heute zu uns nach München zu kommen, damit wir ins Gespräch gehen. Und wir haben ganz viele Aspekte beleuchtet und angesprochen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was wir auch weiterhin tun sollten. Und dann würde ich gerne noch ein Schulfach einführen, Mitgefühl. Weil ich finde, das wäre gut, wenn wir das auch noch von klein auf mitkriegen. Herzlichen Dank an euch beide für dieses wirklich für die zwei spannenden Gespräche und danke, dass ihr da wart.
Ja, danke für die Einladung.
Dankeschön.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schließen jetzt unsere Doppelfolge ab, die uns an die Grenzen dessen geführt hat, was wir als Menschen aushalten und begleiten können. Danke, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind. Ich habe gelernt, dass hinter jedem Sterbewunsch eine tiefe Ambivalenz steckt. Und vielleicht die wichtigste Erkenntnis für mich aus diesem Gespräch: Eine Gesellschaft zeigt ihren Wert darin, wie sie mit der Hilflosigkeit umgeht. Ob wir es schaffen, eine Kultur der Sorge zu etablieren, in der niemand das Gefühl haben muss, aus reiner Sinnlosigkeit gehen zu müssen. Ich sage herzlichen Dank an Dr. Christoph Gabel und Ingrid Maat für diesen ehrlichen Einblick in ihre Arbeit und ihre Haltung. Danke, dass ihr extra nach München gekommen seid, um mit uns über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was Sie aus dieser Folge mitnehmen oder was sie bei Ihnen ausgelöst hat. Lassen Sie es uns gerne wissen und schreiben Sie uns an bildung@chv.org. Ich danke natürlich auch meinem Co-Moderator Robert Milbrat. Und vor allem danke ich Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitfühlen und Mitdenken. Freuen Sie sich mit mir schon bereits auf die nächste Folge, in der einer der bekanntesten deutschen Palliativmedizinerinnen zu Gast war, Frau Professor Dr. Bausewein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinhören.